Willkommen auf dem Radio-Ort, der Literatursendung auf Radio Lora. Das Quartett von heute besteht aus Eva Schlesinger, Simon Fehlmann, Robert Czerny und mir, Alain Moron. Lebensarchiv ist der Titel von unserem heutigen Buch. Der Autor ist der Schweizer Schriftsteller aus Fes, Jahrgang 1947, wohnhaft in Zürich. Er hat sich als Lyriker, Theater- und Romanautor einen Namen gemacht. Das Buch ist 2007 erschienen. Seit dem Jahr gibt es als Taschenbuch im Surkamp Verlag. Der Urs Fes ist 2001 mit dem Schillerpreis ausgezeichnet worden. Es ist Allerheiligen im November und der Ich-Erzähler, ein Autor und Schriftsteller auf einer Lesereise, besucht das Grab von seinem Vater. Jedes Jahr hat es neben dem üblichen Grabschmuck von Verwandten und Bekannten einen Blumenstrauß von einer unbekannten Verehrerin, die am Verstorbenen ein bisschen altertümlich ewige Ruhe und stilles Eingedenken wünscht. Schon bei der Beerdigung vom Vater dazumal hat niemand gewusst, wem der Strauß gehört und von wem das er kommt. Sehr zum Missfallen von der Frau vom Verstorbenen. Der Ich-Erzähler hat seine letzte Lesung in der Saison und wirkt müde. Er sehnt sich nach Ruhe und Erholung. Vor einem Lokal, wo die Lesung stattfindet, findet seltsame Begegnung statt. Eine Frau stellt sich vor, die angibt, dass sie seinem Vater geliebt hat. Als Beweis zeigt sie das Fötterli, wo man das heimliche Liebespaar abbildet sieht. Die Frau kommt an die Lesung und gibt dem Ich-Erzähler anschliessend einen Zettel mit Namen und Telefonnummern und äußert den Wunsch, ihn gleich zu sehen. Der Ich-Erzähler erinnert sich in dem Moment an einen Sekretär vom Vater im Keller vom Elternhaus, eine Art Geheimschrank mit Material aus früheren Zeiten. Er erinnert sich, dass er hin und wieder verbotenerweise den Geheimschrank aufgemacht hat und dabei eines Tages neben Zeitungsausschnitt, Karten und Brief ein Fötterli entdeckt hat mit einer Frau. Ist das die Frau, die er gerade begegnet ist? Der Ich-Erzähler ruft die besagte Frau nicht zurück, weil er mit persönlichen Problemen beschäftigt ist. Seine Freundin hat Schluss mit ihm gemacht. Im darauffolgenden Frühling kommt ein Brief von einer Vera Altmann, der Tochter von der Altmann, so heisst die Frau, die sich als Liebhaberin vom Vater ausgegeben hat. Beigeleitet ist das Foto, wo das heimliche Liebespaar zeigt und die Mitteilung, dass Anna Altmann gestorben ist. Die Tochter teilt ihm mit, dass er durch ein paar weitere Fotos und Brief bei ihr soll abholen. Was folgt, ist zuerst mal eine Reise nach Riga, die Hauptstadt von Lettland, wo er auf Einladung von der Botschaft einen Vortrag über die deutsche Sprache haltet. Er bleibt nachher noch ein paar Tage und hat genug Zeit, einen Blick zurück in seine Vergangenheit zu werfen. Er erinnert sich an den Sommer, wo der Vater lang verschollen geblieben war, angeblich auf einer langen Bergtour, wo die Mutter gesagt hat. Der Vater ist einfach gegangen, ohne Abschied. Kein Brief ist gekommen, keine Karte, kein Telefon. Er ist weggeblieben und als Kind hat der Ich-Erzähler irgendeinen nicht mehr gefragt, wo er ist, weil er angenommen hat, dass er nicht mehr zurückkommt. Was dem Ich-Erzähler bleibt, sind seine heimlichen Briefe, die er an den Vater in sein Tagebuch geschrieben hat. Als Kind fehlt er ihm. Er schleicht täglich zum Briefkasten und wartet auf eine Nachricht. Er hat Angst. Ein abwesender Vater ist wie ein toter Vater, denkt er. Schritt um Schritt schildert der Ich-Erzähler die tragische Situation von dem Sommer, wo der Vater abgetaucht ist. Er erinnert sich an Edgar, seinen Jugendfreund, mit dem er durch den Wald gestreift ist und wo auch einen abwesenden Vater gehabt hat. Er erinnert sich an Isabel, die mit jedem umgemacht hat und wo die beiden vom Jägersitz beim Umziehen im Schlafzimmer beobachtet haben. Der Michi, sein kleiner Bruder, der nicht eingeschult werden kann und weiterhin im Heim ist. Es wird bald Weihnachten und der Vater bleibt immer noch weg. Als es am Heiligabend an der Tür läutet, ist es nur die Tante Schüli, die Geschenke bringt. Der Ich-Erzähler fährt zum Haus von der Vera Altmann, der Tochter von der verstorbenen Liebhaberin. Im Auto unterwegs erinnert er sich, dass der Vater jetzt 11 Jahre tot ist und er ihn vor allem auch als Mann in Erinnerung hat, der gescheitert ist. Gescheitert ist als Bauer, als Ehemann und als Vater. Er trifft Vera, obwohl er eigentlich mit seiner Vergangenheit abschliessen möchte. Sie öffnet ihm das Archiv von ihrer Mutter und der Autor sieht Fotos, die er anno dazumal im Sekretär entdeckt hat. Er erfährt, dass sein Vater Geliebte im Restaurant während dem Grenzdienst im Krieg kennengelernt hat. Vera stellt die rhetorische Frage, ob sein Vater die falsche Frau und ihre Mutter den falschen Mann geheiratet hat. Blick zurück in die Kindheit. Während der ersten Wochen im neuen Jahr nach dieser Weihnachten ist der Vater wieder gekommen. Eine Rückkehr ohne Freude. Keiner fragt, wo er war. Man bleibt bei der Bergtour-Version, was alle akzeptieren, außer die kleinen Brüder Michi. Keiner freut sich so richtig und man weiss, dass es nie mehr so wird sein wie früher. Der Vater wird bald krank und wird zu einer Last. Er ist still und zerknirscht. Er geht nicht mehr Bild sammeln mit dem Kind und er ist ein anderer Vater geworden. Einer, der sich langsam entfremdet tut. Im Archiv von der Vera kommt aber ein anderer Vater zum Vorschein. Er führt Liebesbrief seiner Liebhaberin, ist humorvoll und unbefangen. Das perfekte Liebespaar. Das Bild passt nicht mit der Erinnerung überein, die der Ich-Erzähler von seinem Vater aus dieser Zeit hat. Wieso ist der Vater dann nicht bei seiner neuen Freundin geblieben? Wieso hat er bei seiner Familie krank und als zerbrochener Mann ausgeharrt? Niemand hat ihn gefragt, aber auch niemand hat ihn aufgefordert, bei der Familie zu bleiben. Die Vera und der Ich-Erzähler fahren anschliessend dort hin, wo ihre Eltern ihren gemeinsamen Sommer erlebt haben. Langsam lüftet sich das Geheimnis vom verschwundenen Liebespaar, das sich in einem Bauernhof eingefunden hat. Der Vater arbeitet als Knecht, später schlechter und ist durch Heiterkeit und Lebensfreude aufgefallen, bis ein Telegramm die Idylle zerstört. Dann wird zurückgerufen, das Liebespaar trennt sich, der Spuck ist vorbei. Was bleibt, ist ein Koffer, wo die beiden im Bauernhof, wo sie gewohnt haben, zurückgelassen haben und jetzt erwartungsvoll vom Ich-Erzähler und der Vera geöffnet wird. Was vorkommt, ist ein weites Liebesarchiv, bestehend aus Socken, Lippenstift, ein paar Fötterli, Strümpfe und einiges mehr. Ein Fötterli, datiert von 1949, beweist, dass sie sich schon viel früher getroffen haben. Sie finden auch das Telegramm, wo der Grund für die abrupte Trennung war. Es wird der Anna mitteilt, dass ihr Mann vermisst wird und, wie man später herausgefunden hat, sich während ihrem Liebesurlaub das Leben genommen hat. Als ein Ich-Erzähler seine Mutter später stirbt, kondoliert ihm eine Frau, die er zuerst nicht erkannt hat und sich dann als Isabel entpuppt hat. Die Frau aus seiner Kindheit, die er geliebt hat und die er als erste Frau bezeichnet hat, obwohl er nur eine Affäre gehabt hat. Die Gewissheit, da sein zu dürfen, geliebt zu werden, einfach so. Die Gewissheit hat mir die Mutter nie gegeben. Isabel gab sie mir für diese eine Nacht. Ist das die Gewissheit, die sein Vater bei der Anna gefunden hat und ihn von der Familie distanziert hat, überlegt der Ich-Erzähler rückblickend. Liebesarchiv von Urs Fäs erzählt in einer ruhigen und unspektakulären Sprache die fast schon traumatisierende Kindheit vom Ich-Erzähler. Andererseits schildert er aber die gescheiterte und glücklose Ehe von seinen Eltern. Das Buch verteilt keine Schuldzuweisungen. Es beschreibt eine Familie am Auseinanderbrechen, wo der Seitensprung vom Vater nicht unbedingt das auslösende Moment war. Auch die Mutter führt ihr ein Geheimnis um den Simon, einen jüdischen Flüchtling, mit dem sie mutmaßlich den Ich-Erzähler gezeugt hat und mit dem sie das Leben lang nachgetrauert hat. Und was die Mutter neben Mahlzeiten und einem warmen Bett ein Kind hat können geben, nicht viel mehr. Der Ich-Erzähler ist aufgewachsen in einem Umfeld von Kälte und verblassener Sehnsucht. Ein Nachkriegsgeschichte ohne Happy End und falsche Sentimentalitäten. Die Suche vom Ich-Erzähler nach dem Geheimnis seiner Kindheit endet nach Stationen im Baltikum und Lissabon schließlich am Capo de Rocca, am westlichsten Punkt vom europäischen Kontinent. Warum gerade das Kap? Das Ende von Europa symbolisiert das Streben vom Ich-Erzähler nach Offenheit, Weite und Neubeginn. Der portugiesische Nationaldichter Luís de Gomes hat den Ort mit folgenden Worten beschrieben: Wo die Erde endet und das Meer beginnt. Der Ich-Erzähler versöhnt sich mit Vergangenem und ist bereit, in die Zukunft zu schauen. Gut, Urs Fäs, Liebesarchiv unseres heutigen Buch im Literaturclub auf Leseohr, Radio Lora. Simon, erster Kommentar zum Buch.
Erster Kommentar zum Buch. Ja, das ist sehr eindrücklich wiedergegeben. Und ich habe ein Buch, das ich... was es gelohnt hat zu lesen. Ein Buch, wo man noch zuerst das Gefühl hat, jetzt kommen die Herbstnebel rauf und jetzt sind wir ein bisschen Winter. Und eine bleierne Schwere, was sich da so ausbreitet, ich habe das total bedrückend erlebt, die Situation in dieser Familie, also einfach schlimmer als das Wegfeuer. Und, aber wie das Ganze ist aufgelöst worden und sich entwickelt hat, habe ich insgesamt wirklich ein sehr gelungener Roman gefunden, mit doch so kleinen Kritikpünktchen.
Gut, Eva?
Ja, also die Stimmung von der Herbstnebel, die trifft es echt gut. Es ist tatsächlich ein herbstliches Buch. Es ist so eine tragische Geschichte und der Plot lässt, verspricht viel, haltet auch einiges davon. Und ja, Sehnsucht und nicht ausgesprochene grosse Sachen und Emotionen, die unter dem Tisch bleiben und Kühlschrank, die müssen abgetaut werden, damit man überhaupt kann, die richtige Zukunft schauen kann. Ja, ich denke, es ist ein gutes Herbstbuch.
Ich finde es ein ungemütliches Buch. Also ungemütlich im Sinne von, ich finde es ungemütlich zum Lesen. Ich habe recht lange den Einstieg nicht gefunden zu dem Buch. Es fängt sehr langatmig an. Es lässt vieles unter dem Teppich sehr vage. Auch hier kommt nicht auf den Punkt. Ist halt irgendwo die, auch die Geschichte, wo es natürlich darum geht, vieles unter den Teppich zu behalten. Es wird aber besser in der Mitte vom Buch, kommt es irgendwas, machen wir mal ein bisschen mehr drauf, man sieht langsam an, okay, wo sind Handlungsstränge, auf was läuft es raus. Aber ich bin eigentlich bis zum Schluss nicht so warm geworden, auch, ja, was soll ich sagen, ich bin wirklich nicht so warm geworden, es ist mir wirklich auch ein bisschen fröstlich geworden mit dem Buch.
Ja gut, gibt es den gleichen Passagen oder Abschnitt im Buch, die dich fasziniert haben?
Passagen im Buch, die mich fasziniert haben. Es gibt sicher Perspektiven vom Buch. Der Vater geht ja angeblich auf eine grosse Wanderung oder eine Bergbesteigung. Man vermutet Mount Everest oder irgendetwas. Zu dieser Zeit ist er aber dann mit seiner Geliebten irgendwo im Schwarzbubenland. Und die Perspektive vom Autor, also vom Ich-Erzähler, auf das Warten, auf den Vater, also wann kommt er wieder, und das ist sehr, sehr einfach. Also das nehme ich ihm wirklich ab und ich habe mich in einem kleinen Buch, wo ich auf den Vater warte, kann ich mich hineinversetzen und halt auch, das ist die Lebensgeschichte mit der Isabel und das ist irgendwie noch schön, das hat mich noch berührt.
Gut, du sprichst jetzt so einen Teil vom Buch, der sehr ausführlich erklärt wird, und zwar den Sommer 1954, wo die Familie an die Heim ist, nach Kriegszeit, und wo der Vater verschollen ist. Man hat gesagt, er ist auf einer Werktour. Und das habe ich auch, ich glaube schon, und es wird sehr intensiv beschrieben. Was ist denn das Faszinierende an dieser Passage? Oder vielleicht kann man es noch mal kurz beschreiben. Was wird dort dargestellt? Was passiert in dieser Zeit, wo der Vater verschwunden ist? Simon.
Ja, der Vater ist jetzt plötzlich wie am Erdboden verschluckt und die ganze, also die Familie, wo es der Mutter und den beiden Buben besteht, die sind eigentlich in einer totalen Not und völlig verzweifelt. Aber es passiert alles stumm, es geht alles normal weiter, es wird die Wut, die Trauer, die Ratlosigkeit wird einfach erstickt, oder? Und es muss ja der Schein gewahrt werden. Und das ist furchtbar, und ich sage das nachher, wie jede so eine Ausdrucksform findet, also der Mutter weiss, die ist eine sehr beherrschte Person. Und der Michi, der Behinderte, der ist ein bisschen rührselig gefasst, der hat immer so weisse Blätter und Fragezeichen auf Papier mit Weiss und ja, also es ist die Not wieder so, eben so, das ist fast nicht der Trade beschrieben, oder? Unser der Eichenzähler als Bube, so die Fantasiewelt reinflüchtet und der Vater als Held im Norden irgendwie vorstellt. Und das ist irgendwie ein Punkt, was eigentlich noch schlimmer ist. Wir denken, es könnte gar nicht schlimmer werden, als immer schlimmer, wenn er wieder zurückkommt, oder? Das ist dann wirklich, wie der zurückkommt, und das Loch, das bleibt einfach, das ist wie wenn der Vater wäre gegangen und nie wieder wäre zurückgekommen, oder? Der hätte eigentlich, nachdem der Vater gegangen ist, den Vater verloren, oder? Und das Buch schildert das Wiederfinden von dem Vater, oder? Wir müssen auch nach und nach so ein bisschen die Stationen benennen und aufdecken.
Gut, also die Mutter steht ja nicht unbedingt im Mittelpunkt vom Buch. Aber trotzdem nochmal auf die Situation in dem Sommer darauf zurückkommen, Eva. Wie kann man da die Situation von der Mutter schildern, Gemütslage, wie sie sich hingeschaut hat, wie sie zu ihrem verschwundenen Mann gestanden ist?
Ich denke, für sie war einfach klar, dass da das Schauspiel von dieser vermeintlichen glücklichen Familie dass das definitiv das Kartenhaus ist zusammengebrochen. Das haben jetzt auch alle anderen im Dorf gemerkt, dass der Mann fort ist, dass das da überhaupt nicht funktioniert. Ich denke, sie hat, nachdem sie ihre grosse Liebe hat müssen ziehen lassen, hat sie eigentlich aus einer Not raus, vielleicht schon schwanger, man weiß es nicht, den Mann geheiratet. Und hat einfach versucht, sich so zu arrangieren. Und das hat hier und vorne nicht funktioniert. Also zwei, die mit ihrem Herzen so weit voneinander entfernt sind, können gar nicht glücklich werden zusammen. Man hat dann aber die Ski gewahrt. Und das mit dem Skifahren, das hart bleiben und keine Emotionen zeigen, weder gegen aussen, auch nicht gegenüber den Söhnen, das hat sie total zermürbt. Das hat sie so kalt werden lassen, kaltherzig, unglücklich. Also ihr innere Unglück wird so wahnsinnig nach außen transportiert, dass die Kinder nie eine Umarmung bekommen haben, nie mal gestreichelt worden sind, nie mal ein nettes Wort. Ganz verbitterte, tragische Figur ist die Frau.
Gut, und wenn man so am Ich-Erzählen zwischen den Zielen folgt, dann hat man das Gefühl, er ist von dieser Situation ein bisschen traumatisiert. Vielleicht nicht unbedingt, dass der Vater gefällt hat, sondern mehr, wie die Mutter auf das reagiert hat. Die Sprache ist ja inexistent in dieser Zeit. Man redet nicht über das Verschwinden, man redet nicht über Gründe. Selbst wenn der Vater heimkommt, geht man dieser Geschichte nicht genau nach, was da passiert ist. Und die Kinder können sich einfach gar nicht darunter vorstellen. So, also es ist sicher eine Situation, die der Vater prägt hat. Jetzt, wenn wir beim Ich-Erzähler sind, wir wissen sehr viel über seine Kindheit, über seinen Vater, über Beziehungen zu Hause. Was wissen wir eigentlich über den aktuellen Ich-Erzähler? Robert?
Er ist Schriftsteller oder Poet, macht Lesereisen, geht an irgendwelche Kongresse, geht vor Publikum schöne Vorträge über Philosophie und Lyrik und so gehalten. Er hat sich gerade getrennt von seiner Freundin, Kerstin heisst die, kommt, hat aber keine richtige Rolle in dem Buch. Und er nagt irgendwo, nagt er auch an dem Syndrom vom, also er mag sich nicht so recht auseinandersetzen mit seiner Vergangenheit. Also es ist eine ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite distanziert er sich sehr von seiner Familie und findet, ich kann mein eigenes Leben. Auf der anderen Seite nimmt es dann Wunder, zieht es nach, merkt, dass er halt immer irgendwo ansteht und dass das schlussendlich sehr mit seiner Familiengeschichte zu tun hat.
Ja, also was heisst da, es nimmt ein bisschen Wunder, man muss ihn ja fast gewaltsam auf die Familiengeschichte anführen. Also ich find, die aktuelle Figur von dem Ich-Erzähler ist eine totale Löschlappe, Wischi-Waschi-Figur. Also das ist wieder mal so ein selbstverliebter Autor, der auf Lesereise geht. Das habe ich ja schon immer schambar gern, wenn ein Autor auf Lesereise geht und passieren dort tolle Sachen. Und er ist so wenig bei sich. Er ist so eine fade Figur. Das ist unglaublich. Also, ich muss sagen, in dem Moment, wo mich das Buch wirklich genervt hat, ist immer dann, wenn der Autor zu fest, Ich-Erzähler ist. Sobald er die anderen reden lässt, ist es gut. Aber, also, grausame Figur.
Ja, ich habe es jetzt nicht so schlimm erlebt wie du. Also, es ist vielleicht sehr deine Perspektive. Er mag sich wirklich nicht mehr mit der, muss ihn so ein bisschen reinstoßen, damit er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt.
Das ist natürlich auch psychologisch, oder? Ist das natürlich klar? Also, wenn du so etwas erlebst, dann musst du den Schmerz nicht mehr erleben und du psychologisch musst du alles so aufbauen, dass du dir den Schmerz nicht mehr stellen, oder? Das funktioniert aber nur bedingt und hat einfach eine schwere Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen merkt man ihm ja an, oder? Dass er relativ zynisch ist. Von einem, der ist hocken, der allein gelassen wurde, der so zu allem eine gewisse Distanz wahrt. Und so erlebt man ihn, oder? Und ist auch so spannend, wie die Vera ihm da auf ein Fell zurückt, oder?
Ja gut, und zu dieser Vera ist er am Anfang sehr, sehr, sehr distanziert und auch ein bisschen ironisch und nimmt sie nicht ganz ernst, oder? Es geht ja dann auch, er tut sich auch bei dieser Anna Altmann, die Geliebte vom Vater, tut er sich nie melden. Also er lässt das einfach verstreichen und wartet, was ihm die Welt so bringt und wird dann ja erst informiert von der Tochter, dass sie gestorben ist. und reagiert dann auch ein bisschen apathisch, also es interessiert ihn nicht. Aber es ist irgendwie doch wahrscheinlich so, wie er wahrscheinlich mit seiner Vergangenheit gelernt zu leben, dass er sich einfach damit auseinandersetzt.
Also, das ist eben nicht das gelernte Leben.
Das finde ich jetzt nicht. Also ich finde es grundsätzlich, irgendwo ist es doch auch problematisch, sich mit der Geschichte von seinen eigenen Eltern, wo man irgendwo in der Kindheit das Bild sich generiert hat, dann wieder auseinanderzusetzen und vielleicht auch offen damit auseinanderzusetzen und finden, was haben sie eigentlich für ein Leben geführt? Das ist ja meistens auch mehr, als man als Kind mitbekommt. Es sind ja noch ganz viele andere Geschichten, die man als Kind nicht sieht und erst eigentlich viel später begreift. Und also so grundsätzlich finde ich das nicht einfach, sich mit der Geschichte von seinen Eltern auseinanderzusetzen.
Aber das Verdrängen, wo bei ihm sehr stark ist, aber das funktioniert eben halt nur bedingt. Und das ist irgendwie, da bleibt etwas zurück und das ist also nicht wo man sonst geht, die meiste Psychotherapie, wie das kommt die Jugend wieder rauf und kommt das Verhältnis zum Vater und zur Mutter. Und wenn der so etwas so gestört ist, oder, dann ist es also, ist meistens das Fundament recht morsch, oder? Und die häufigste Reaktion ist auch Aggression, die man auf den hat, die man da will, auf das aufheben, dass man das abwehrt, ich meine, das ist vorbei, nicht über das Schnurren und, oder? Und das ist, er reagiert dann so, recht zynisch, oder? Macht er das nicht Sprüche?
Ja, und es ist ja so, dass ja die Frau jedes Jahr einmal auftaucht, die Geliebte. Also, sie tut ihm jedes Mal einen Blumenschmuck ins Grab anlegen und die Mutter nervt sich jedes Mal. Es ist wahrscheinlich aber auch so ein unausgesprochenes Geheimnis, das man lange wahrscheinlich so unter dem Deckel hat. Und wir haben ja das Gefühl, der Ich-Erzähler, der leidet das Leben lang in dieser Situation, dass er nur Kälte und Distanziertheit gespürt hat. Er hat ja auch die Situation mit Isabel, wo er so ein bisschen als seine erste Liebe da schildert, hat ja sehr stark damit zu tun. Was ist denn eigentlich noch im Buch so sehr rätselhaft geblieben? Also auch wenn man jetzt am Schluss bucht, dann, was ist denn bei ihm selber noch rätselhaft geblieben? In der ganzen Geschichte mit seinem Vater, mit der Nachkriegsgeschichte, mit der Beziehung. Was ist eurem am Schluss nicht aufgegangen bei dieser ganzen Geschichte? Gibt es da noch so Punkte, wo ihr das Gefühl habt, da könnte man jetzt noch ein bisschen etwas drüber erfahren?
Also das heisst nicht aufgegangen. Also mir ist nicht ganz klar gewesen, warum hat die Vera so ein Interesse, ihn zu stellen, ihn zu konfrontieren mit dieser Geschichte. Und warum schlüpft sie am ersten Tag, wo sie kennen, mit ihm unter einer Bettdecke? Warum haben die Sex? Warum muss zu dem kommen? Das ist mir irgendwie ein bisschen, also ist mir nicht ganz klar gewesen.
Ja, es ist einfach sehr klischiert, oder? Also der Vater und die Mutter von diesen beiden haben sich geliebt und jetzt müssen die zwei kaum treffen sie sich auch. Also ich denke, das ist recht, wie du sagst, es geht nicht auf, es macht überhaupt keinen Sinn und es dient von mir aus gesehen der Geschichte nicht wirklich.
Ist das echt eine komische, doofe Konstruktion vom Buch, Robert?
Ja, vielleicht hat er das einfach mal... Eben, das ist so der Teil, wo das Buch so ein bisschen anzieht. Also, das kommt los. Nicht wegen der Sexgeschichte, sondern es ist einfach, er versucht das halt jetzt zu dramatisieren, oder? Er versucht in der Wiederholung irgendwie, es gibt sehr viel, er schafft sehr viel mit Wiederholungen in dem Buch. Und das ist halt eine Wiederholung mehr und eine Dreiecksgeschichte mehr. Also, es ist die eine Dreiecksgeschichte mit Isabel und dem, Jugendfreund, das ist eine Dreiecksgeschichte und dann kommt die Dreiecksgeschichte mit den Eltern und dann also ist nochmal so wiederholt sich so ein bisschen.
Und wird natürlich recht abgründig, oder? Weil sie beide dann so ein bisschen wie Wehrwesen, ja, von wem sind wir jetzt Geschwister oder nicht? Machen wir jetzt Inzest oder nicht? Oder? Und die Vera hat ja auch eigentlich von dem Vater, der sie ganz anders gelebt hat als sehr fröhlicher Mensch, hat sie auch eine Sehnsucht gehabt und in so einem Sexkontakt und das Ventil finden. Es ist einfach halt, der jetzt mit dünkt, die Schicht nochmal drauf ist jetzt recht dick aufgedreht. Oder der wird wirklich, der geht ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu deftig geworden, das Ganze. Also so ein bisschen zu bedeutungsschwer, oder? Es hat so eine Bedeutungsschwere bekommen, das Fragezeichen von dem Inzest, naja.
Gut, sie hat ja wahrscheinlich dann irgendwie den Vater gesucht in ihm, oder, den sie nie gehabt hat. Jetzt, wenn wir bei dem Vater sind, der macht ja so ein bisschen eine Art, so eine Entwicklung durch. Wie kann man den
Wie kann man den kurz beschreiben? Also wie kann man so ein bisschen die Entwicklung von ihm zusammenfassen? Eva?
Ja, das ist jetzt so schwierig. Also, der lernt als junger Bursch die Frau kennen, verliebt sich in sie. Aus irgendwelchen Gründen geht er dann wieder zurück in seine Heimat, heiratet den anderen, wird aber die Frau nie los. Also kommt von dieser Liebe nicht weg, von dieser Frau. Was genau der Vater schlussendlich, ich denke, die Liebe reift so weit, dass er sich entschließt, mit der Geliebten einen Neuversuch zu starten, ein neues Leben will aufbauen, will ausbrechen aus seinem alten Schema. Eigentlich ein mutiger Schritt, lässt alles zurück, lässt auch zwei Söhne zurück und muss dann einmal mehr scheitern. Und das Scheitern ist so das Muster, was sich bei ihm wiederholt. Und ich glaube, das letzte Mal scheitern, das ist einmal zu viel, das hat ihn gebrochen. Also er ist gescheitert als Bauer, er ist gescheitert als Ehemann, er ist gescheitert als Liebhaber und muss zwangsläufig nachher ein kranker Mann werden, wo innerlich gebrochen ist, definitiv zerknirscht.
Ja, also er nachdem dass die Frau das Telegramm bekommen hat und erfahren hat, dass ihr Mann Selbstmord gemacht hat, dann geht er ja noch nicht ganz heim, sondern er streut ein bisschen im Zeug umeinander und kommt dann heim und wird dann sehr schnell krank. Und was ist denn mit ihm passiert, Robert?
Er hat ja irgendwie wie keine Möglichkeit, also er wäre ja lieber mit der Vera zusammengeblieben, aber das scheint jetzt irgendwie aus dem... Was?
Mit der Anna.
Anna, Entschuldigung, als wäre es doch. Ich will mein Buch mit der Name. Wäre viel lieber mit der Anna zusammengeblieben. Aber das scheint jetzt auch aus moralischen Gründen nicht mehr zu gehen, weil irgendwie der Tote irgendwie dazwischen steht. Also man mag sich auch nicht wirklich damit auseinandersetzen. Also ich meine, klar, es steht ein toter Mensch, aber da findet auch keine Entwicklung statt, sondern man entscheidet sich auch, man kehrt wieder ins alte Leben zurück und lässt sich so aushalten. Also er lässt sich wirklich dann in seiner Familie, beziehungsweise der Frau, und er zurücklässt, er lässt sich einfach so ein bisschen aushalten und lässt es über sich gehen. Es ist so ein bisschen Kultur von irgendwie aushalten und einfach das alles über sich ergehen lassen, irgendwie. Und das ist jetzt so für mich wenig aktiv, dass man jetzt findet, hey, ja, das ist jetzt...
Ja, er steigt fast in sein Grab ein, kommt dann mit Einzogung im Schwanz hey. Die Mutter, also es ist, macht niemand Anstalten, dass irgendwie, das braucht ja mal eine Explosion, ein Erdbeben, das braucht jemand, der auf den Tisch kommt, oder sich er sich bemüht und entschuldigt und zerstellt, oder, und das passiert nicht. Und sie, also, ist dann einfach in der total in einem Strudel, in einem Mahlstrom innen, wo ihn eigentlich innerlich auch völlig zermürbt. Und er hat ja seine Immunsystem im Leben gegenüber dem Bösen und dem Überleben, ist ja eigentlich eben dort schon total geschwächt, oder? Und die Frau ist natürlich, er hat eine verbissnige, stumme Aggression. Und er muss einfach nachher die Schuld, die nicht tilgen ist, einfach ewig aus seinen Schultern lastet die und ist gleichzeitig dann nachher noch krank und muss sich pflegen, also noch tiefer in die Schuld rein. Also es ist ein furchtbarer Zustand, ja, wirklich.
Also die hätte sich einfach trennen, also ja. Irgendwo gibt es vielleicht einen dritten Weg, also wenn Beres möglich ist, dann ja.
Oder er hat irgendwie einfach so, dass ich überlege und sage, hey, ich will die Familie und die Frau und ich kämpfe nicht um die, weil die nicht bekommen, oder...
Ja, aber eben, es ist...
Aber klar, so wie die Konstellation war, auch also es ist enorm schwierig und es war eine Demütigung, wo du dann gar nicht mehr holst, wenn so ein Dorf gewusst hast, dein Mann ist jetzt mit der Frau weg, oder? Da bist du auch so abgewertet gewesen. Also ist das von dort noch schwierig nachvollziehen. Heute wäre das kein Thema mehr, oder?
Ja, ich denke, die Zeit spielt eine grosse Rolle. Also ich glaube, der Hauptteil von dieser Geschichte oder von dieser Konstellation liegt daran, dass 1954, also dass man dort wirklich einfach mal jeder von jedem gewusst hat, was hier wo. Und das wird ja auch in der Szene geschrieben, wo der Vater mit dieser Geliebten in das Schwarzbubenland geht. Es haben dort alle gewusst, dass sie nicht verheiratet sind und dass irgendetwas wahrscheinlich nicht ganz so ist. Also wieso sind sie verheiratet? Was ist der Grund dafür? Und sie sind jetzt einfach noch jung gewesen und sind durch ihre gute Laune und ihre Verliebtheit sehr positiv aufgefallen. Aber in dem Dorf zurückbleiben, eine neue Patchwork-Familie, so wie es heute gang und gäbe ist, das wäre der soziale Untergang gewesen, also im Sozialgefühl von dieser Dorfgemeinschaft. Also ich meine, es hat ja sogar vom, was im Luzernischen passiert ist, hat irgendwo im Aargau Wellen geschlagen. Sprichwörtlich.
Genau. Und die beiden tauchen dann auf in dem Exil, in dem Sommer. Und das sind unglaubliche Aktivitäten entwickelt. Und der Vater zeigt Zeit, die er nachher nicht mehr kennt. Ist das eigentlich überhaupt glaubwürdig? Wenn man jetzt so ein bisschen anschaut. Also ich meine, erstens einmal, wieso geht er nicht mehr zu ihr zurück? Also der eine Mal hat sich dann wohl oder übel er hat sich umgebracht, oder? Das ist nicht der Fakt. Und dann, wieso geht denn das auseinander? Also, das ist ja, er hat ja sowieso von der Familie schon Ciao gesagt. Es hat niemand gewartet zuhause. Sie haben ihn auch nicht warm empfangen. Er könnte eigentlich wieder sein Zeug packen und gehen. Wieso ist er nicht gegangen?
Ich glaube, das ist so ein Nebenstrang von dem Buch, ist noch ein bisschen das schlechte Gewissen. Und das schlechte Gewissen ist das eine, das schlechte Gewissen, dass man den Buben zurücklässt, das schlechte Gewissen, dass man quasi mitschuld ist am Tod von ihrem Mann, das schlechte Gewissen, dass man, wo er im Grenzdienst gestanden ist und irgendwo die jüdischen Flüchtlinge zurückgewiesen hat. Es gibt ganz viele so schlechte Gewissen Sachen drin, wo man so dran nagt in dem Buch. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
Ja, und dass jemand, so wie ein Pflänzchen, kann sprießen oder kann vertrocknen und Blätter Lampen, ich glaube, das ist schon noch, das kann ich schon noch nachvollziehen. Das sieht man manchmal, und das sogar im Umfeld, dass Leute je nach Lebenssituation einfach gewisse ganz andere Menschen sind oder ganz einen anderen Lebensgeist haben, oder? Ich glaube, man kann jeden Mensch klein machen und kaputt machen. Wie man auch jeder Mensch kann irgendwo glücklich sein.
Gut, jetzt machen wir noch ein paar Tage Musik und können dann noch etwas anderes sprechen. Gut, Simon Seemann hat eine neue Überraschung parat, der Clou von der Geschichte.
Ja, eine Überraschung. Ich habe mir so einen Zauberkünstler vor, der jetzt da einen Hase aus dem Zylinder rauszaubert, aber nein, also ich meine, also es liegt doch auf der Hand, meine lieben Leute. Also um was geht das Buch? Um was geht die ganze Geschichte? Es geht um den Vater und es geht um die Geschichte, die passiert ist, und es geht um den, der innerlich verknöchert ist, und die Auflösung von dieser ganzen Sache. Was passiert am Schluss? Oder es hat doch dir auch, mitbekommen, dort gecheckt, oder?
Ja, das haben wir schon gecheckt, dass er nachher wieder sich kann für Kerstin entscheiden, oder er kann sich wieder frei entscheiden, mit einer Frau zusammenzuleben und kann freier in ein neues Leben eintauchen, weil er jetzt seine Familiengeschichte aufgearbeitet hat, sehr psychologisch.
Ja, aber vor allem auch, es ist wirklich mal schön geschildert, und zwar, es geht um das Wiederfinden von einem Vater, der so, wie er war, bevor er gegangen ist, oder? Ein Vater, der eine Bedächtigkeit hatte, der Natur gut kennt hat, der alle Vögel, alle Pilze kennt hat, vom Kind die Welt erklärt hat, so eine herzige Art, und das wiederfinden, oder? Also eigentlich, dass man die Rückkehrung von diesem Vater, das hat mich schon schön gedünkt, oder?
Ist das ist nicht so hier.
Doch.
Jetzt überpsychologisiert.
Nein, überhaupt, es steht ja auch. Mal, es zieht sich ja durch das ganze Buch durch, wie er das irgendwie, das Bild überwiegt ihm von dem völlig paralysierten, versagenden Vater, der einfach nicht mehr redet und völlig ausgebrannt ist, oder?
Mhm. Er sieht ja nach einem, an dem Kap sieht er alles aus den Augen, oder? Vom Vater und stellt sich dann hat so einen inneren Dialog mit dem Vater. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es ein Entwicklungsroman ist. Eva, wird denn die Person am Schluss ein bisschen interessanter?
Welche Person?
Ich selber denke.
Aha. Ja,
wenn man am Kap steht und überlegt, ob sie jetzt den Vera anrufen oder den Kerstin.
Ja, das habe ich. Ja. Sorry, nein, für mich bleibt ja, ich erzähle, bleibt der mühsame Typ von A bis Z bis zur letzten Seite. Aber immerhin, man muss ihm zugutehalten, er hat sich können darauf einlassen, auf die Vergangenheit von seinem Vater. Er hat sie wirklich, er hat sie auch akzeptiert. Und ich denke, da kommen wir in das rein, wo der Simon gesagt hat, er hat auch wieder seinen Vater wiedergefunden, so wie er ihn ursprünglich mal sehr gern gehabt und sehr stolz auf ihn war. Und hat sich mit dieser Vaterfigur ausgesöhnt, wenn man so will. Das ist doch immerhin sehr positiv.
Ja gut, das wäre auch dann noch interessant.
Ja, also ist alles gut.
Ist alles gut, alles tiptop. Der Robert bin sicher noch Haar in der Suppe. Dir hat das Buch nicht so gefallen.
Nein, mir hat es genau aus dem Grund nicht gefallen, weil es so sehr psychologisierend, sehr so Familiengeschichte. Das erste, wenn man zum Psychologen geht, dann fragt man ja, wie sieht denn ihre Familie aus? Sie geht es mit dem Vater, mit der Mutter und ich weiß nicht, die Akteure da in dem Buch alle so ein bisschen unfrei.
Ja, also Robert, Entschuldigung, dann schau doch mal das normale Leben an. Wer ist denn schon frei?
Ja.
Wer sucht sich seine Eltern aus? Wer sucht sich seine Geschichte aus? Die hat man doch einfach und es geht doch darum, wie man damit umgeht. Also das ist ja der Witz an der Geschichte, wenn man so will.
Eben, also und dann kann man sich ja bewusst... Also eben, dass man ihn, der Ich-Erzähler, so muss in die Geschichte, die Vera ihn so, muss reindrücken.
Ja. Das Gefühl, er leidet darunter, dass er jetzt das erfahren hat.
Nein, für ihn ist das ein totaler Gewinn, klar.
Also was mir da wieder ein bisschen genervt hat am Buch, ist einfach das Verstärken, oder? Sie, überall ist sie die Motiv, sie in anderen Formen der Schiene, ist ja x-mal, das Baltikum kommt immer wieder, der hohe Norden, oder? Und dort die schweren, die Sümpfe, die schweren, lehmigen Flüsse, die Juden, die dort sind, ausgerottet worden. Es ist eben der Abschied, das Vergangene, das, was früher passiert ist, was nicht mehr gut ist, mal ungerecht, was passiert ist, was nicht gesühnt ist worden. Es ist einfach, es wird einfach sehr schwer durch das Ganze, oder? Es hat ganz viel so Motiv, Natur, wird auch ganz viel so beschrieben, wie das ist so, eben so die Trauer und das Schwere. Und das ist mir ein bisschen, hat mich ein paar Mal zu viel geworden, oder? Nachher auch der Koffer, den sie noch finden, auch mit der all der Symbolik, oder? Von dem Koffer und sie gehen dann genau den gleichen Weg, wo die beiden Eltern, ihren letzten Weg auf das Postauto machen sie auch noch, und dann hat die ganze, es ist einfach ein bisschen, also mir ist dort ein bisschen weniger mehr gewesen.
Gut, ja. Nein, er versucht ja auch so auf eine unterhaltsame Art die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen. Klingt ihm das oder macht ihm das Buch das wirklich so in die Essenz aus? So dass das Historische verknüpft mit der Aktualität, mit Themen von der Aktualität, auch das Thema Flüchtling zum Beispiel oder das Thema Nachkriegszeit, 50er Jahre. Ist das interessant im Buch oder ist das eher aufgesetzt?
Also ich find's noch schön, wie die Rolle vom Vater während dem Zweiten Weltkrieg als Grenzsoldat nicht verurteilt wird, prinzipiell. Und eigentlich, es werden einfach beide Seiten beschrieben. Die Mutter, wo die Liebe von ihrem Leben ist, ein jüdischer Flüchtling gewesen, der wahrscheinlich den Krieg nicht überlebt hat. Der Vater hat seinen Dienst da und die werden beide relativ, also es wird da nicht verurteilt. Also es wird dem Vater nicht zu Lasten gelegt, dass er das gemacht hat, was er da müssen machen.
Ja, wir sind ja aber alle stolz gewesen auf unsere Grenzsoldaten.
Ja, aber das ist ja aus der heutigen Sicht erzählt. Und aus der heutigen Sicht, habe ich auch Mühe, wenn ich weiss, dass mein Grossvater im Zweiten Weltkrieg Soldat war.
Ja, ja.
Nein. Also, weißt du, ich sehe das heute anders. Ich verstehe zwar, dass er dann als irgendwie 20-jähriger Bursch das und das gemacht hat, aber die Rolle und der Blickwinkel ist natürlich ganz ein anderer.
Aber es ist ein stilistisches Mittel, glaube ich. Oder die ganze Schuldfrage, die immer wieder kommt, in anderen Formen. Es ist halt wie, wenn man das Problem beschäftigt, und dann sieht man in allem, was man macht und tut, sieht man das Problem irgendwo. Oder wenn man schwermütig ist, sieht man das in dem, was die Leute erzählen, internet rein projizieren. Oder sieht man es überall, wenn man fröhlich ist oder verliebt. Oder sieht man überall, wie schön doch die Welt ist. Oder? Und so geht es ihm, glaube ich, ein bisschen. Das ist ein Stilmittel, wo das Ganze Verdichtung, es gibt sicher ein Wort dafür, oder? In der Malerei gibt es so, dass du gleiche Sachen in verschiedenen Formen bringst und es gibt nachher ja, so eine
Element, von immer wieder das gleiche Element. Was ich auf deine Frage noch eine Antwort, eben, er hängt schon die ganze Geschichte immer wieder auf tatsächliche geschichtliche Zusammenhänge ein, also sei es jetzt der Zweite Weltkrieg, auf Grenzsoldaten oder auch was jetzt Gegenwart, Judengold-Affäre, also
ja, aber das ist nicht echt kurz so erwähnt. Das ist nicht, es geht nicht um die
Nein,
die
nein natürlich nicht. Aber
es ist eine Geschichte, eine Familiengeschichte, also über 30, 4, also über ein Leben erstreckt und dann kommen halt das 20. Jahrhundert kommt also zwei Drittel drinnen vor.
Ja, ja, klar, aber merkt das da irgendwo, es hat schon irgendwo einen Zusammenhang. Also sind die Charaktere sind ein Stück weit, was ich will sagen, sind ein Stück weit auch Kind ihrer Zeit. Dass sie halt rein von weil man in den 50er Jahren vielleicht dann nicht so einfach gewesen ist, sich irgendwo zu trennen oder als nicht geehelicht Paar unterwegs zu sein, ist halt nicht so einfach gewesen wie zu einer heutigen Zeit.
Ja, aber davor, also ich habe gemeint, davor war das Ding, wie die Parallelen zur Gegenwart Angst gemacht werden. Und dort ist es ja so, dass sehr wohl, dass aus der aktuellen Zeit oder der Ich-Erzähler mag sich sehr wohl erinnern, dass er auch 89, wo sein Vater hat, weil er Diamantfeier von der Armee, dass er die Schweiz als einziges Land den Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg gefeiert hat, gefunden hat, dass er wahrscheinlich nicht so eine gute, oder er will da mit und der Vater gefunden hat, nein, in dem Fall gehe ich nicht. Also das ist so das eine. Aber wenn er zurückschaut, dann wird die Vergangenheit vom Vater eigentlich bis auf den psychologischen Schaden, den er davon genommen hat, dass der Vater weg war, wird der Vater nicht verurteilt. Ich finde, das ist eine Stärke vom Zurückschauen, von dem Buch.
Also wie meinst
du, das Milde.
Wie meinst du verurteilt? Also wer soll ihn verurteilen für was? Dass er jetzt fremdgegangen ist, dass er an der Grenze ist oder dass er an was jetzt kämpft?
Parteien greifen, für die Mutter, fürs Kind, für das wird dann irgendwie, dass ich denke, durch die Megadistanz bleibt auch eine gewisse objektive.
Aber eben, es geht nicht ums Verurteilen, sondern es geht ums Verstehen. Oder? Das Buch ist eine Bemühung oder der Versuch, den es darauf einlässt, den Vater zu verstehen. Oder? Und das Verstehen hat halt, das Verurteilen hat nicht drin einen Platz, oder? Sondern eben das Begreifen, warum ist das so gewesen. Und dass es so gewesen ist, das ist irgendwie, muss man zuerst mal akzeptieren, okay.
Das ist ja, das glaube ich auch, das ist ja wirklich die Stärke vom Buch. Es stellt die Schuldfrage schon gar nicht. Also es beschreibt die Situation relativ trocken, überhaupt nicht hysterisch, wie die Situation war. Und wir können ja schnell mal sagen, dass der Vater die Schuld war am Niedergang von dieser Familie. Das wäre eigentlich naheliegend, oder? Er als Ernährer, als Familienoberhaupt, oder? Hat in dieser schweren Zeit eine Geliebte. Oder wo sich denn auch noch sie, ich meine, stellen Sie sich mal vor, ihr Mann hat sich ja umgebracht in dem Liebesurlaub. Also, das sind ja wirklich, wenn man jetzt mal überlegt, so, wenn das uns passiert, relativ delikate Geschichten. Und trotzdem wird die Schuldfrage nicht gestellt und trotzdem kann sich die Mutter wahrscheinlich auch nicht ganz rausnehmen. Also, dass sie wahrscheinlich in dieser Zeit auch, und auch sie hat ja Vergangenheit mit dem jüdischen Flüchtling, mit dem Simon, wo ja also für mich auch noch so ein bisschen aufgesetzt war, die Story, ob vielleicht der Simon da der Vater ist vom Ich-Erzähler, könnte man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen etwas da psychologisieren. Aber ich denke, das ist auch die Stärke vom Buch und das trifft, finde ich, sehr, sehr genau. Es ist nicht moralisierend und es macht keine Schuldzuweisungen.
Ja, also im Akteur im Buch macht es keine Schuldzuweisungen und Ja, vielleicht wäre es dann besser gewesen, wenn es ausgerastet wäre. Aber ich verstehe die Schuldzuweisung nicht. Macht jetzt der Autor Schuldzuweisung oder die Akteure in dem Buch?
Es macht gar niemand. Also Frau könnte, vielleicht wäre es ja noch schlau, wenn sie würde sagen, wenn sie würde die Schuldzuweisung machen, in dem Moment, wo er zurückkommt, dann würde etwas passieren. Aber das Problem ist ja, es passiert ja gar nicht. Nein, ich denke so, von unserer Sicht her, vom Erzähler.
Aus der Erzähler oder unserer
Leserperspektive gibt es keine Schuldzuweisungen.
Ja, aber.
Also es gibt kein Gut oder das Böse, es gibt kein Richtig oder das Falsche. Es gibt einfach nur das, was aus den verschiedenen Sichten passiert worden ist, aus der Sicht vom Ich-Erzähler, aber auch aus der Sicht von der Vera.
Es sind natürlich nur
die beiden Sichten, oder?
Ja.
Und er könnte
das würde mir jetzt aber schräg hineinkommen, wenn der Autor würde jetzt Partei für irgendeinen von denen ergreifen. Also,
nicht der Autor, den Ich-Erzähler.
Oder
ich es ist natürlich naheliegend, also meine, wenn man, es ist natürlich naheliegend, dass der Ich-Erzähler hässig ist auf seine Mutter, oder hässig
aber ist. Aber das Ganze wird recht neutral beschrieben, oder? Und nicht der Brüllen von extremen Gefühlen, oder? Und das macht irgendwie klarer, und das ist ein direkter Zugang zu diesen Personen und kannst dann mal selber deine Urteile bilden, oder? Aber das ist nicht der hassverzerrte Blick vom Ich-Erzähler auf den Vater, sondern er tut das sehr nüchtern, tut das, und das ist eine Qualität, oder?
Und gehen wir jetzt davon aus, dass es sehr reinigend war für die Person und dass er an dem Kap wahrscheinlich sehr viel Weisheit und
Schrei gestolz ist. Schlimmer als Schrei ist immer Schweigen. Also.
Ja, und das ist ein Beitrag, genau, dass ein Vater kann reden kann. Oder ein Vater sich dem stellt, oder?
Gut, jetzt haben wir noch ganz kurz Zeit für die Schlussrunde. Für welche Situation ist das Buch, Robert?
Familienaufarbeitung. Welche Situation? Ich habe mich schwer da mit dem Buch. Weil es mir manchmal auch ein bisschen bedeutungsschwanger ist, weil es viele. Ja, für mich hat es nichts gesagt. Also, schon, ich habe es schon verstanden vom Plot her, was die Figuren wollen und wie sie sich verändern. Mir ist jetzt auch vieles klarer geworden, vielleicht durch die Sendung, aber ich würde es nicht weiterempfehlen.
Wem würdest du empfehlen? Simon, du hast ja gesagt,
für alle, die einfach mal so ein die Herbstgefühle reintauchen und so ein die. Eine Geschichte erleben, wo sehr, sehr melancholisch ist und doch der optimistisch wird enden. Ich würde es nicht gerade jemandem hoch zerrüttet ist, wo jetzt gerade irgendwie etwas Schreckliches in der Familie passiert ist, oder die Eltern verloren hat, irgendwie so als so ein bisschen unterjubeln, als doch das Buch tut dir gut, das ist so, macht, muss es eben genau so machen. Sondern wirklich einfach so ein bisschen für dort reinzutauchen und sich so ein bisschen mit dem Autor durch die Katharsis durchzugehen.
Gut, Eva hat gerade geplant, sie kann den letzten Eindruck in dieser Sendung hinterlassen und uns alle die Pfanne hauen.
Ich würde sagen, um das Buch zu lesen, muss man sich dick in eine Wolldecke einnummern, am besten auf einem bequemen Sofa liegen. Man kann zwischendurch mal aufschauen und vielleicht flattern dann schon die ersten Schneeflocken am Fenster vorbei. Auf alle Fälle eine Art Tasse Tee, damit es einem dann von innen so richtig warm wird. Ich glaube, das kann man brauchen.
Gut, und zum Abschluss haben wir noch den richtigen Sound dafür. Radiohead, Just. Und wir hören uns wieder in der vierten Freitag vom November mit dem nächsten Buch. Tschüss zusammen, schönen Abend.